Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Da sind wir wieder zurück aus der Sommerpause mit einer neuen Folge «Endlich leben». Ich bin Evelyn Gutknecht. Schön, dass du zuhörst. Stell dir vor, du bist 26 und in ein paar wenigen Wochen stehst du vor einem Traualtar und willst deine grosse Liebe heiraten. Aber dann bekommst du ganz plötzlich die Diagnose Krebs. Und aufs Mal ist alles ungewiss. So ist es meinem heutigen Gast gegangen, Thomas Benziger. Mittlerweile sind viele Jahre vergangen, das mit dem Krebs ist wieder gut gekommen. Er hat dann auch wie geplant können heiraten. Heute ist er Papi von 4 Kindern, ist Pfarrer und hat einen Doktor in Theologie. Aber die Krebsgeschichte war nicht das letzte Mal, dass er mit dem Tod ist konfrontiert wurde. Thomas Benziger, sein Leben ist nach einem platzten Blinddarm an einem seidigen Fädeli gehangen.
Ja, also die Dramatik von Situationen zeigt, wo der leitende Arzt zu meiner Frau sagt, wie es im Bauch von ihrem Mann weitergeht, wissen wir nicht, da können sie noch hoffen und beten.
Heute geht es ihm wieder gut. Aber wie haben die Erlebnisse seine Sicht auf Leben und Tod verändert? Und was glaubt er als Pfarrer und Theologe, was kommt nach dem Tod? Über das und mehr habe ich mit dem Thomas Benziger geredet und ich bin wirklich froh, dass es überhaupt geklappt hat mit dem Gespräch. Ich war nämlich recht heiser, aber meine Stimme hat dank Zeltli durchgehebt. Thomas, mega schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Evelyn.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch über Leben und Tod, ein Thema, das dich beschäftigt in den letzten Jahren immer wieder. Einerseits von deinem Beruf, du bist ja Pfarrer. Aber heute soll es eben mal nicht um das gehen, wie du in diesen 10 Jahren im Pfarramt oder 10 Jahre plus im Pfarramt mit dem Tod zu tun hast, sondern ganz persönlich. Und ich steige jetzt einfach gerade mit meiner steilen Frage ein, Thomas. Der Podcast heisst «Endlich leben». Was heisst denn für dich «Endlich leben»?
Also ich finde es einen Hammertitel, den wir dem Podcast gegeben haben, auch die Doppeldeutigkeit von endlich leben, ja wie breche ich denn zum Leben überhaupt durch? Aber auch Gewissheit, unser Leben ist zerbrechlich, ist nicht etwas, was uns einfach gegeben ist als selbstverständlich, sondern etwas, was sehr fragil ist, was auch immer wieder bedroht ist. Und ich habe das, wie du schon erwähnt hast, in meinem Leben mehrmals erlebt, dass mir plötzlich die Endlichkeit schmerzhaft auch bewusst worden ist. Und das hat schon etwas gemacht mit mir. Aber vielleicht nicht, dass du jetzt denkst, ich laufe so ein bisschen niederdruckt oder depressiv durchs Leben, sondern es hat eher in mir auch etwas ausgelöst, das Leben, das mir geschenkt ist, eben auch auszukosten. Also in dem Sinn endlich leben. Wirklich in der Zeit, wo wir leben dürfen, auch zu leben.
Also in das Bewusstleben. Mhm. Mhm. Wir blenden zurück ins Jahr 2002. Du hast dort... Du warst kurz vor der Hochzeit, glaube nur wenige Wochen, gell? Vor der Hochzeit mit deiner Frau. Und da hast du plötzlich eine schlimme Diagnose bekommen. Nimm uns mal mit in die Zeit. Was ist dort passiert?
Ja, also ich muss euch sogar noch ein paar Jahre vorher zurücknehmen. Sinnigerweise hat unser Biolehrer uns erklärt, was der häufigste Tumor ist bei Männern und bei Frauen. Und er hat gesagt, bei jungen Männern sei es Hodentumor. Und er hat uns das alles erklärt. Ich weiss bis heute nicht, wieso. Und ich hatte sogar mal einen Arzt noch gefragt, du, wie fühlt sich das an? Irgendwie bin ich sensibilisiert gewesen. Und was ich dann da ertastet habe beim Duschen, eben wenige Wochen vor der Hochzeit, hat mich darum sofort auch sehr beschäftigt, weil ich dachte, so wie ich das Gefühl habe, also von meinem Tastbefund her, ist es genau das, was ich eben gehört habe, was ich eintreffen kann, auch bei jungen Männern. Ich war wirklich mitten in meiner Schlussphase vom Studium. Also ich hatte die Schlussprüfung, eben zum nachher mich vorbereiten für den Dienst im Pfarramt, das Vikariat ist dann gekommen. Und es war eng getaktet. Also es gerade gelangt hat von den Prüfungen, dann die Hochzeit. Und auch vielleicht, was auch irre war, ist, das kann ich auch nicht ganz einordnen, aber ich habe wenige Wochen vorher habe ich einen Traum gehabt. Und in dem Traum habe ich die Schlussprüfung, weil die ist ja angestanden. Mhm. Dann steht aber ein Arzt da und ich denke so, ich muss eigentlich an die Prüfung. Also steht da ein Arzt und der schaut mir so mit einem intensiven Blick in die Augen und sagt, sie können nicht an die Prüfung gehen, sie bleiben heute bei uns. Das ist ein Traum, der mich sehr irritiert hat.
Also, aber du hast dich an den Traum erinnern, der hat dich dann noch beschäftigt?
Ja, der Traum, das erzähle ich gerade. Ich bin dann effektiv nach dem Taschenbefund, ich habe in Basel gewohnt, dort studiert, zum Hausarzt. Ich habe ihn nicht wahnsinnig gut gekannt. Aber nachher, als ich bei dem Hausarzt bin und der mir in die Augen schaut, denke ich, wow, die Augen vom Traum.
Also, hast du gerade wieder in den Sinn gekommen?
Ja, ist mir gerade wieder in den Sinn gekommen. Und dort, in dem Moment ist mir der Traum wie wieder aufgepoppt. Das sind so Sachen, man muss sagen, so Träume sind Schäume. Oder manchmal du träumst etwas, denkst komisch, vergisst es wieder. Aber in dem Moment, wo er mich anschaut, kommt mir der in den Sinn. Und dann ist tatsächlich die Diagnose, er sagt Hodentumor, Verdacht auf Hodentumor. Und er hat das sehr dann für mich eingesetzt, hat gesagt, ich gehe nicht in die Mittagspause, bis sie nicht bei einem Urolog gsi sind, wo den Befund dann auch tatsächlich überprüfen. Und das bin ich dann auch gsi, am gleichen Tag noch beim Urolog. Und dann ist die Diagnose gekommen, eigentlich von total gesund, eben das Leben planen, Abschlussprüfung und dann heiraten und dann geht's ins Praktikum, zu todkrank. Also von einem Moment auf den anderen. Und das hat mich dann wirklich, also das ist schwierig zu beschreiben, vielleicht auch viele, die ähnliche Situationen erleben. Das fühlt sich so an, als ob der Boden einem unter den Füßen entzogen wird.
Also, man muss sich das vorstellen, wie alt bist du gewesen?
Ich war 26 gewesen.
Also in diesem Alter denkst du ja eigentlich überhaupt nicht an so etwas. Also man denkt, Krebs, Tumor, das ist etwas für alte Leute.
Genau.
Und dann trifft es dich selber. Weißt, magst du dich erinnern, eben sagst du, Boden unter den Füßen, was sind sonst noch so für Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen?
Ja, ich habe effektiv das Gefühl, ich habe ein Problem auch mit dem Blutdruck. Also ich habe das Gefühl, mein ganzes System, was auch physisch, also ich bin so schockiert, dass ich wie auch die Welt nur noch so aus Distanz wahrnehme. Und ich weiss, ich bin rausgelaufen und gesagt, hey, ich brauche etwas, das klappt zusammen. Und ich war gerade in der Bäckerei nebenzu gewesen und dann habe ich einen Mandelgipfel geholt, hast du mal angehackt, Mandelgipfel gegessen, Katharina war auch dabei gewesen.
Deine
und, genau, meine Frau. Und genau, seitdem habe ich eine spezielle Beziehung zum Mandelgipfel. Das ist so. Meine Frau weiss genau, wenn ich sage, ich brauche einen Mandelgipfel. Dann, genau, das ist, ich liebe es auch. Anyways, ich musste wirklich mal innehalten und richtig wieder reflektieren, was ist eigentlich los. Und natürlich, es erschüttert einem. Am Anfang kann ich es auch gar nicht einatmen, man kann es nicht so richtig an sich anlassen. Und nachher doch mit der Zeit realisierst du es irgendwie. Du weißt ja im Moment, weißt du nicht, ich habe nicht gewusst, kann die Hochzeit stattfinden, zwei Wochen. Ich bin dann operiert oder eine Woche vor der Hochzeit. Und ich habe das Resultat, oder zwei Wochen vor der Hochzeit, glaube ich. Und das Resultat, eine Woche vor der Hochzeit bekommen, dass ich keine Metastase habe.
Also eigentlich eine gute
ein super
Nachricht.
Befund war, also ich konnte jetzt operativ entfernen. Da bin ich dann noch bestrahlt worden in der Folge. Und
ist das alles noch vor der Hochzeit?
Nein, also die Ops war vor der Hochzeit gewesen. Und dann sind wir in der Flitterwoche und nachher bin ich bestrahlt worden.
Okay, genau. Ja. Aber stell ich mir vor, weißt, kannst du da eine Hochzeit geniessen, Flitterwoche geniessen, im Wissen, okay, der Tumor ist zwar entfernt und es gibt keine Metastase, aber irgendwie ist ja dann vielleicht gleich ein bisschen Angst rum, kommt so etwas wieder, ich muss noch eine Bestrahlung haben, wie wird die Bestrahlung? Mhm. Also, ja, mit was für Gefühl bist du da?
Ja,
von Altar?
Aber eben, das ist endlich Leben. Ich glaube wirklich, zutiefst will, also ich behaupte, wir haben die schönste Hochzeit gehabt. Weißt, sind irgendwie auch von Verwandten, oder hast irgendwie eine Schwiegerfamilie und vielleicht ein bisschen entferntere Verwandte. Aber es war so herzlich gewesen. Man hat das Gefühl gehabt, das war irgendwie ein Prozess gewesen von Leuten 10 Jahre lang, weißt, kennenlernen und kennen. Es war so intensiv gewesen. Alle sind einfach dankbar gewesen fürs Leben. Es ist auch null Show. Es ist so authentisch gewesen. Wir sind einfach, haben einfach das Leben gefeiert. Mhm. Auch an dem Abend. Und hast gemerkt, auch die Beiträge von den Leuten, jeder ist dankbar gewesen, dass ich noch am Leben bin und Perspektiven habe, um weiterleben können. Und das hat mich eigentlich so, auch gerade zu meiner Schwiegerfamilie, so nachverbunden, eigentlich in kürzester Zeit. Es war wie ein Katalysator gewesen, um eben endlich leben, zum tief ins Leben zu kommen. Und ich glaube auch, unsere Ehe, Dankbarkeit war wirklich ein Grundtenor gewesen, der nachher gekommen ist. Und wir hatten oft auch, wir hatten viel streng und weißt, viel los, aber irgendwo nur ein Cappuccino miteinander trinken, im Alltag eine kleine Oase, wenn es nur 5 Minuten ist, wenn du von Anfang an eigentlich so die kleinen Momente vom Leben einfach unglaublich dann wertgeschätzt. Also
ist nicht selbstverständlich. Das
Bewusstsein, ich meine, endlich leben, wir müssen es ja alle, es ist endlich, aber eigentlich dann so ja, wenn du schwarz auf weiß hast, Diagnose und natürlich eben Obst und alles, dann weißt du, es ist ein Geschenk, eigentlich unverfügbar zu leben. Ja.
Hast du auch mal Angst gehabt? Angst, hey, es könnte jetzt wirklich einfach vorbei sein, mein Leben?
Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen fromm, aber viele Leute haben gesagt, ich denke an dich und auch ich bete für dich. Und irgendwie habe ich habe mich eigentlich ein bisschen weit dreht gefühlt. Ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie in Watte eingepackt, dass ich so viel herzliche auch Briefe bekomme und Telefonate. Und ich habe gewusst, meine Freunde stehen zu mir. Ein Freund hat zum Beispiel gesagt, Thomas, ich bete dich durch, also ich bin da für dich und ich gebe nicht Look. Und solche Sätze haben mir unglaublich Kraft gegeben, gewusst, du bist nicht allein. Und von dem meistens habe ich mich dreht gefühlt. Aber es hat die Moment gegeben, ich erinnere mich besonders an einen Moment in einer Nacht, wo ich wirklich nichts gewusst habe. Auf einmal ist alles in mir eingebrochen und ich bin nur heulend in den Armen von meiner Frau gelegen. Ich habe auch so ein bisschen, die ganzen Fragen, also früher, unterdessen, was jetzt das Leben lehrt einem vielleicht, das nichts nicht zu fragen, wieso, lieber wozu, weißt, was ist denn, wie geht es weiter aus dem raus? Aber in dieser Nacht ist wirklich alles zusammengebrochen. Und dann hat mir Katharina, meine Frau, also die Geschichte erzählt vom Sandkorn, wo halt in Perlenmuscheln eindringt. Ich meine, das ist eine Bilderbuchgeschichte, das kennen wir alle. Aber in dem Moment, das hat so zu mir geredet. Und ich habe gesagt, wieso das alles und was soll das und wofür es hin? Und irgendwie zu lernen, dass Irritation im Leben oder auch der Bruch im Leben kann zu einem Schatz werden. Mhm. Und eben das Kostbarere kann erwachsen aus dem, wo quer reinkommt, wo nicht geplant ist, wo vordergründig wie Zerbruch aussieht oder wie Versagen oder wie es endet und dass etwas Gutes daraus kommt.
Das hat dich dann getröstet.
Das hat mich mega getröstet, das Bild von der Perle. Ja.
Mhm. Du hast gesagt, eben, dein Umfeld hat dich da ein Stück weit auch durchgedreht, hat gesagt, hey, ich bete für dich. Mhm. Wie ist dir dann selber gegangen mit dem Kontakt nach oben, sage ich jetzt mal? Hast du selber auch können beten oder hast du dort wie gar nicht so Kraft gehabt?
Gute Frage. Ich bin eigentlich ein bisschen wie so Traum gewandelt in dieser Zeit. Eben sind die Prüfungen sind noch gewesen, die haben dann zwar können verschieben und wir haben unglaublich alle unsere Freunde haben geheiratet. Das ist effektiv in dieser Zeit, ich hatte 8 Trauungen von Freunden. Also ich war wie zutrönt gewesen mit diesen Hochzeiten und das hat mir wie geholfen. Also damals, ich bin so ein bisschen durchgesegelt durch die Tage.
Hast du müssen funktionieren auch ein bisschen? Ja, genau. Ja. Mhm. Aber du hast können beten. Also weißt, hast du selber den Glauben gehabt? Hey, mal Gott gehört mich jetzt in dem und nimmt mich ernst?
Ja, ich habe mich eigentlich nie von Gott verlassen gefühlt, wenn ich mich nicht eher hinterfragt. Hast du etwas falsch gemacht? Und dann habe ich wirklich lernen zum das einfach gar nicht fragen, wieso und einfach durchgehen. Aber wirklich Zweifel, eher Zweifel an mir, aber Zweifel an Gott sind nicht gekommen, nein.
Was sind denn das für Zweifel an dir gewesen?
Ja, so ein bisschen, mein Leben ist relativ geradlinig verlaufen, weißt du, bis dort an. Und dann so ein bisschen, meine ich irgendwie noch, ich habe 2 Jahre gleichzeitig Studium abgeschlossen, viel gemacht in der Freizeit, also sogar noch den Lehrstuhlvertretung, also notfallmässig ist eine Dozentin ist ausgefallen wegen Burnout und da hat dann dort schon mein Dienstprojekt aufgeleistet. Also ich habe es wahnsinnig streng gehabt, weißt du, und dass du dann denkst, du hast dich selber irgendwie überladen, weißt du, kommt jetzt, rebelliert der Körper wegen dir.
Hast du viel gemacht.
Und zu viel gemacht, und dann auch zum das ablegen und sagen, nein, das ist so und fertig, Schluss, musst du nicht erklären, wieso, also es ist jetzt halt einfach so und jetzt gehst du weiter. Aber so die Bilder, dass eben auch Rückschläge im Leben oder schwierige Zeiten im Endeffekt, wir würden heute auch nicht über das reden, wenn es mir nicht passiert. Also im Endeffekt sind das ja wahrscheinlich die kostbarsten Zeiten. Die Zeiten, wo man sich nie wünscht, wo man eigentlich nicht freiwillig sich auswählen würde, auch nicht nochmal wieder leben. Aber doch im Rückblick die Zeiten, die einem vielleicht am meisten gegeben haben. Und von dem, aber das Denken, weißt du, irgendwie, jetzt als Theologe würde ich sagen, ein biblisches Konzept wäre, das Autorität, das Wunder, also das dort, wo du selber, es gibt so eine Bibelstelle, das quasi überall dort, wo wir verletzt sind, auch wieder etwas daraus segensreiches Rausfliessen. Und so ein Konzept ist für mich neu im Leben.
Ja, das hast du vorher wenig gekannt.
Habe ich vorher wenig gekannt. Und dann ich konnte ich unzählige Menschen auch dann beistehen. Dem. Da kommt dann wieder seelsorgerlich rein. Oder noch eben im Pfarramt, ich kann Dutzende von Menschen dürfen begleiten in Krebszeiten. Und das hat mir natürlich eine Ressource erschlossen. Aber da muss ich auch sagen, ich bin dann nach der Bestrahlung völlig schwach und entkräftet, bin ich ins Vikariat, also dann in einer Kirchengemeinde angefangen, als Vikar und wirklich physisch schlecht zweg nach dieser Zeit. Und dann hat der Vikariatsleiter am ersten Tag, als ich ihn gesehen habe, hat er gesagt, Thomas, die Zeit wird eines Tages eine Ressource werden in deinem Leben. Und das sind so Sätze, weißt, früher habe ich die nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, was heisst das? Und dann habe ich gemerkt, dort, wo du selber etwas gelitten hast, bist du natürlich sensibler für andere. Das heisst, ich kann dann vielen Krebspatienten einfach beistehen. Also beistehen im Sinne von, ich habe keine Angst gehabt.
Du hast die gleichen Erfahrungen oder Erfahrungen.
Die gleichen Fachsympathie für Grey hast du gehabt bei der Bestrahlung und wie es dir gegangen ist. Es war immer schlecht gewesen. Und, oder irgendwie, ich hatte keine Chemo gehabt, aber ich habe mich rein hineinversetzen.
Und
ich habe
nicht auf Augenhöhe dann.
Ja, und keine Angst. Also irgendwie, und das, glaube ich, hilft auch. Ja. Hat auch mir geholfen, die Leute, die einfach gekommen sind, direkt irgendwie einfach gesagt haben, was sie denken. Das war hilfreicher gewesen, als die, die versucht haben, so ein bisschen um den Brei herumschwätzen oder so ein bisschen herumgetuxt haben. Ja.
Jetzt ist es ja nicht beim letzten Mal geblieben, wo du so nah mit dem Tod bist konfrontiert worden, ganz persönlich, sondern 8 Jahre später, im 2010, hast du einen Blinddarm, platzten Blinddarm gehabt. Mhm. Also ich weiss, wie sich eine Blinddarmentzündung anfühlt, aber ein platzter Blinddarm ist ja schon einmal heftiger. Deine Frau dort gerade mit dem dritten Kind ziemlich hoch schwanger. Also auch wieder so eine Situation, wo du denkst, hey, jetzt musst du wie einfach funktionieren, oder? Du hast schon 2 Kleinkinder zu Hause gehabt. Ja, nimm mal mit in die Zeit. Wie war das gewesen?
Ja, das ist auch verrückt gewesen, weil wir sind mit den Senioren weg waren, Seniorenferienwochen, mit verschiedenen Kirchengemeinden miteinander. Und dort ist halt so ein Magen-Darm-Infekt grassiert. Weißt du, also die Hälfte krank und alle Bauchweh. Und als ich dann das auch gekriegt habe, dachte ich, logisch, jetzt hat es mich verwischt. Und dann, Katharina hat mich noch abgeholt, weil ich eine Trauung hatte am Samstag. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen schwach gewesen zum Autofahren. Und Blinddarm war auch nicht auf meinem Bildschirm innerlich. Also niemand von meiner engen Freundfamilie hat Blinddarm gehabt. Ich habe gar nicht daran gedacht. Ich dachte, das ist der Magen-Darm-Infekt. Und dann hatte ich eine Nacht voller Schmerzen und am nächsten Tag nicht mehr stehen. Und dann habe ich gedacht, wie willst du eine Trauung machen, wenn du nicht stehen kannst? Und dann bin ich zum Arzt und sagen, kennen Sie mich irgendwelches Doping? Ich muss irgendwie die Trauung schaffen heute. Und der hat dann gesagt, nein, Sie können jetzt ins Spital auf schnellstem Weg.
Okay, also er hat da schon
gedacht. Der hat zum Glück, das ist nämlich gar keine einfache Diagnose, Blinddarmdiagnose. Der hat das gerade erkannt und, also mir wieder, das hat mich völlig auf den falschen Fuß verwischt. Ist nicht in meinem Denkhorizont gewesen. Und dann haben halt die im Spital die Radiologen gedacht, es ist noch nicht Platz. Dann hat man laparoskopisch, also minimalinvasiv, mal operiert. Und dann, als ich verwacht bin, April, ist Platz gewesen, riesen Hose in ihrem Bauch, oder so quasi. Und dann hat man gemerkt, eigentlich, wenn man es gewusst hätte, hätte man den grossen Bauchschnitt schon gemacht.
Okay. Zum Super.
Und sie haben schon gesagt, sie haben gemacht, dass sie können, super rausgeputzt. Und dann, ich fühle mich nicht so wohl im Spital, ich kann schnell heimwählen. Und dann bin ich heim.
Also nicht gerade nach der Operation?
Nach 5 Tagen oder so. Und nachher, aber das war auch wieder irre gewesen, dann hatte ich einen Traum in einer Nacht und es hat mich wie reingezogen in eine Kläranlage, ich kann es nicht anders beschreiben. Weißt du, so Soße und alles so wirklich eklig. Und links hat es geheißen Tod, rechts Leben. Und es hat mir, ich konnte nichts machen in dem Traum. Und es hat mir rechts übergespült. Und ich bin dann so wie im Sanatorium, bin ich irgendwie in dem Urin, das ist jetzt ein grosses Bild, tut mir leid, alle nicht zulassen, aber es ist effektiv, ich liege da. Und im Traum denke ich, ja, Harnstoff ist ja ein heilender Stoff, oder ist ja eigentlich gesund. Und ich liege so dort und weiss, es kommt in die Heilung. Und dann am nächsten Morgen bin ich verwacht mit Bauchweh.
Oder also immer noch im Spital?
Nein,
oder schon
daheim. Ich war schon daheim gewesen. Aber ich habe sofort natürlich dann gesagt, wenn es ein gewisser Bauchweh wieder kommt, muss ich zum Arzt. Und der Arzt sofort in das Spital. Und dann sind die Ärzte, haben es nicht lustig gefunden. Der Radiologe hat gesagt, so viel Eiter im Bauch wie eine Orange. Und dann hat mich dann der leitende Arzt mit dem Oberarzt zusammen operiert. Und die haben dann gesagt, das war ein Pomelo gewesen. Und nicht eine Orange.
Einiges grösser.
Und also wirklich, zum Glück hat sich das abgekapselt, so ein Abszess. Und man weiss, ein Segantini-Blinddarm, also das ist dann sehr schnell tödlich, also das Ganze, wenn der Eiter sich nicht sammelt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, Ärzte, und das ist auch ja, also die Dramatik von Situationen zeigt, wo der leitende Arzt zu meiner Frau sagt, wie es im Bauch von ihrem Mann weitergeht, wissen wir nicht, da können sie noch hoffen und beten. Und dann denkt, bis ein Chirurg sagt, da können sie noch hoffen, das heisst etwas. Und ich bin dann, ich bin ziemlich relaxed gewesen, irgendwie innerlich, eben, ich habe wie gewusst, okay, Leben und Tod ist beides eine Option. Sagen wir, ich hatte es ja wie innerlich, ich, eben, persönlich, ich hatte einen Zugang, ich glaube, es gibt die transzendente Welt und sie kommuniziert mit uns. Also für mich ist das jetzt eher ein Zuspruch gewesen, weißt du, eben von der Ewigkeit her, es ist noch nicht Zeit, zum jetzt
was der Traum meinst, wechseln, den Traum. Du hast, ja.
Genau, es gibt nochmal eine Perspektive. Mhm. Aber innerlich, das hat mich so getröstet und ich habe wie gewusst, es kommt ins Leben. Aber ich bin effektiv einfach da gelegen und meine Frau sagt, ich sei zwei Tage nicht ansprechbar gewesen. Und sie hat mir so ein, damals hat es noch nicht so Streams gegeben, hat sie dann auf, damals noch so auf ein iPod, hat sie mir so Sequenzen, eigentlich Segenssequenzen drauf gespielt. Das war so eine Stimme gewesen, wo eigentlich Zusagen, das ist dann auch wieder der Zugang jetzt vom Glauben, weißt du, irgendwie segensreiche Zusagen, so wo ich dann wirklich gelassen habe.
So Bibelverse, wo gut
ja, genau, und so ein bisschen kleine Meditationen, Bibelverse. Und das hat mir, ich habe das im, so wie im Halbschlaf miterlebt, eigentlich hat es mich eher aufgeregt, ich habe das Gefühl, Kathrine will, dass ich es lasse, aber irgendwie, je mehr sie gelassen haben, desto mehr hat es mich innerlich getröstet, zur Ruhe gebracht. Und es war wie Ruhe in mir gewesen, also ich habe gewusst, es kommt gut. Habe ich gewusst, wie, sie haben dann nur damals das Gefühl, sie haben nicht richtig zugeneigt, sie haben eigentlich so gelassen, dass man wieder operieren kann. Sie haben gesagt, jedes Mal, wo man nochmal operiert, wird es schlimmer. Und zum Glück, also im ersten Jahr drauf, habe ich schon einmal operieren. Es ist dann nicht von allein zugewachsen, dann die Bauchdecken müssen flicken. Aber sie haben es das erste Jahr später gemacht. Also im Moment ist es dann wirklich abgeklungen. Und dann eben viel halt intensiv mit Antibiotika-Behandlung. Dann hat man dann versucht, die Entzündung in den Griff zu kriegen.
Aber eben so, wenn ich es verstehe, also die Ärzte sind sich auch nicht ganz sicher gewesen nach der zweiten Operation, wo sie den riesigen Eiter rausgeholt haben, ob du das überstehst.
Ja, nein, das, und ich habe unterdessen verschiedene Leute kennengelernt, wo die gleiche Geschichte hatten. Wo ich gemerkt habe, ich bin nicht der Einzige. Also andere haben das auch und es kommt gut, also sie haben es dann überlebt. Aber ja, also eben, man ist ein bisschen sensibilisiert für Diagnosen und ich habe verschiedene Kollegen auch, wo ähnlich, also wo, es ist dann schon, du merkst es auch, es ist dann ernsthaft. Ja. Also das würde ich sagen, ist eher nochmal Begegnung mit dem Tod. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, es ist schwierig zu erklären, aber du liest so da und du hast dann das Gefühl, da hinten ist dann, es ist dann dünn. Also weißt du, so ein bisschen wie, da wäre jetzt eine Tür, du spürst, wie wenn du jetzt gehen würdest.
Das hast du
dann,
wirklich gespürt.
Hast du wirklich gespürt, ja. Dann müsst jetzt da hinten, bist relativ nah, es wird dann auf dort hinten weggehen und dann geht es in die andere Welt.
Und wie fühlt sich das an? Also, weißt du, ist da eben Angst rum?
Nein,
oder? Eben nicht.
Überhaupt nicht. Es war irgendwie wie gewesen, ja. Also, die Ärzte haben gewitzelt, man muss irgendwie den Humor behalten, weil eben, Kathrine hochschwanger.
Ja, eben, ja.
Und sie haben gesagt, wir bringen dich dann im Bett in den Kreissaal runter. Du kannst so liegend zuschauen, wie das dritte Kind auf die Welt kommt. Es ist dann zum Glück, bin ich noch daheim gewesen vor der Geburt. Ja,
also hast du können echt im Gebärsaal dabei sein, nicht liegen.
Ja, ja, also ja, mit 5 Kilo, ich durfte 5 Kilo tragen. Das heisst, das Baby, also die Hanna, unsere Kleine, habe ich also, auf den Arm nehmen. Aber ich war wirklich noch sehr schwach gewesen, da unten mit Bauchgurt. Und ja, aber eben, wie fühlt es sich an? Du, also in dem Moment, eben, wo ich dann auch im Pfarramt gewesen bin, ich habe viele Leute begleitet und in dem Moment vom Tod, manchmal hast du ein gewisses Gefühl, also es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen und ich denke, wie Geburten auch, also das Reinkommen in die Welt ist nicht einfach, das Rausgehen ist nicht einfach, all die Übergänge und manchmal, aber manchmal spürst du wie etwas, hast du das Gefühl, es ist jetzt schon recht feinstofflich, weißt du, so ein bisschen auch der Übergang, Transzendenz bricht ein bisschen rein, das ist, manchmal hast du das Gefühl, es ist jetzt ist irgendwie hell, man ist nicht hell im Zimmer, aber das ist etwas wie ein Licht, wo da rein leuchtet, weißt, wenn jemand geht und so. Ich habe viel dabei sein, so Pfarramt.
Aber bei anderen Land, und bei anderen, dir selber, ja. Hast du das wie auch so das Licht schon? Oder das,
Licht jetzt nicht, aber irgendwo das Gefühl hast, du spürst etwas, okay, das gängt dich dann, weißt so ein bisschen, es ist offen, die Welt ist offen, auch die andere Richtung.
Aber jetzt für dein Umfeld, ich meine, ich stelle mir vor, deine Frau, hochschwanger, die hat 2 Kinder, ist sie nicht halb durchgedreht?
Doch, die ist völlig, die ist fast durchgedreht. Und dann ich immer so dumme Sprüche, es geht mir ja gut, was hast du auch, musst keine Angst haben.
Das hat sie wahrscheinlich dann wieder beruhigt, wenn sie gehört, du kannst noch dumme Sprüche machen.
Nein, oder? Sie hat das überhaupt nicht lustig gefunden. Sie, ich habe gesagt, ich bin ja da. Und dann sagt sie aber, und dann merke ich den nächsten Satz, den ich gesagt habe, ist eine halbe Stunde später. Weißt du, dazwischen okay. Habe ich eine halbe Stunde geschlafen und ich habe es gar nicht mitbekommen.
Also du bist dort schon so in einem Delirium eine Art gesehen. Ja. Ja. Wow, ja, auch das ist gut gekommen. Mhm. Du hast zwar ein Jahr später nochmal den Bauch operieren, damit es besser zusammenwächst, aber es ist nicht mehr existenziell gewesen in dem Sinn. Weißt du, lebt man dann nach so etwas irgendwo gleich einfach wieder gleich weiter oder hast du das lange Zeit so im Hinterkopf, wow, hey Thomas, das war jetzt wirklich knapp gewesen und hast nochmal ein Leben geschenkt bekommen? Ist das in deinem Kopf gewesen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich kann sagen, ich finde, es macht dich dankbar. Ja. Du lebst bewusst. Vielleicht habe ich ein bisschen intensiv dann auch gelebt, im Sinne von, also meine Frau sagt immer, ich bin dann ein bisschen ein Workaholic. Weißt du, dass ich ein bisschen Gefühl habe, du weißt nicht, wie viel Lebenszeit das dir geschenkt ist. Und nützt es die Zeit, die du hast, so ein bisschen das Bewusstsein. Es ist eben endlich, endlich Leben. Aber vielleicht ist auch tatsächlich so, dass es einem zu schnell wieder vergessen geht. Also irgendwie, wir haben schon gesagt, wir kultivieren das. Also wir haben das wie abgemacht, eben die Tasse Kaffee, wenn es irgendwie geht, am Tag miteinander und den Moment geniessen. Ich glaube schon tendenziell, wir kultivieren es auch bis heute, gerade auch Katharina und ich, dass wir sagen, weißt du, das Bewusstsein, das Leben ist ein Geschenk und die kleinen Momente feiern.
Und gleich bist du eben mega busy, hast 4 Kinder, bist voll im Job. Also ja. Das Leben holt einem dann gleich einmal wieder ein bisschen ein. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jeden Morgen aufwachst und denkst, wow, ich bin schon 2-mal fast gestorben.
Also das Bewusstsein, dass das Leben ein Geschenk ist. Und also ich liebe die Rede von Steve Jobs, «Stay hungry, stay foolish». Weißt du, wo das... er ist dann früh gestorben an Krebs, aber irgendwo so die Haltung. Er sagt ja, wenn du allzu viel morgen aufwachst und vor dem Spiegel stehst und denkst, was ich heute mache, ist eigentlich nicht das, was ich machen will im Leben. Also irgendwo so ein Lebenshunger und sagen, ich will eigentlich für das gehen, wo ich das Gefühl habe, da bin ich auf dieser Welt. Das hat schon hinterlassen. Da bin ich vielleicht ein bisschen... im guten Sinn prägt, zum sagen, ich möchte eigentlich für das stehen, was mir wichtig ist. Ja. Etwas hat schon hinterlassen.
Und jetzt kommen wir noch zum dritten Ereignis. 2022, also nochmal einige Jahre später, 12 Jahre später, hast du einen Skiunfall gehabt.
Ja.
Was ist passiert? Schnell unterwegs gewesen?
Nein, das Gegenteil. Ich wünschte, ich wäre schneller unterwegs gewesen. Blöd in den Ski reingestanden und dann gemerkt, ups, ich habe die Eisplatte am linken Schuh nicht abgeschlagen, weißt du, ich bin gar nicht, die Bindung hat gar nicht zugeschnappt. Und dann bin ich losgefahren, ganz langsam, auf einem Ski und dann hat es mich vertrüllt. Und dann ist, weil es eben, vermutlich weil es zu langsam dann auch war, hat die Bindung nicht ausgelöst. Und also ganz blöd gefallen. Katharina ist hinter mir, hat zugeschaut, langsam, hat sie auch gesagt. Und dann hat es mir eben wirklich gerade den Unterschenkel, also vertrüllt und Unterschenkelfraktur. Ich habe sofort gemerkt, etwas ist gebrochen. Es sind beide Knöchel gebrochen. Die Scheibe wirklich zertrümmert. War dabei auch gebrochen. Das war nicht lebensbedrohlich gewesen in dem Sinn. Also nicht mal ein Heli gegeben. Wenn ich jetzt Oberschenkel gebrochen hätte, hätte es Heli gegeben.
Das ist das gefragt.
Ist dann gekommen, natürlich super, hat super funktioniert. Sofort, weißt du, jemand hat die Unfallstelle gesichert, hat schon angerufen und Rettungsschlitten gefühlt ein paar Minuten später da und mega freundlich und gemerkt, wie kompetent auch die Rettungsdienste sind bei uns in der Schweiz. Also Hammer, weißt du. Aber nachher natürlich wirklich höllische Schmerzen, eben den ganzen Unterschenkel vermusst. Und dann eben gefragt kriegen, einen Heli, hat er gesagt, nein. Und das Unterschenkel nicht. Und das ist dann wirklich tatsächlich höllisch gewesen im Rettungsschlitten. Auch wenn es nur ein paar hundert Meter gewesen sind bis zum Krankenauto.
Und dann bist du fast weggetreten von
Schmerzen? Ja, bin ich fast weggetreten von Schmerzen. Und dann haben sie mir den Skischuh ab. Dann haben sie gesagt, stopp. Eben, also das ist meine Grenzsituation gewesen. Ich habe gesagt, das ist das Mass an Schmerz. Wenn ihr etwas macht an dem Skischuh, dann bin ich ohnmächtig. Dann das spürst. Und dann die Sanitäter haben sofort geschnallt. Und dann gesagt, wir haben da etwas. Und dann haben sie mich schon im Krankenauto, haben sie mich sediert, also in Narkose gesetzt. Und ich glaube, auf das willst du raus, gell? Also während
ja,
der Narkose...
Hast während ja, eben, das Ganze ist ja nicht lebensbedrohlich gewesen, und gleich hast du während der Narkose etwas erlebt, wo man mit einem Nahtoderlebnis kann gleichstellen kann, oder?
Ich kann es nicht erklären. Eben all die Sachen irgendwo schwierig, zum sie Wort zu fassen. Aber ich bin wie zwischen Himmel und Erde gewesen. Ich habe gesehen, rechts oben ist der Himmel und links unten die Erde. Also wirklich so. Also, und dann ist es gewesen wie im Film Matrix. Weißt du, wo die Leute so angeschlossen sind mit diesen Schläuchen? Dann sind wie Verbindungsstück zwischen Himmel und Erde. Und ich bin total fasziniert gewesen. Ich dachte, wow, was geht da ab? So wie Tunnels. Ich habe es als Tunnels beschrieben. Und eine Interaktion. Also da war ein Verkehr gewesen, auf und ab. Und ich habe das Gefühl, ein Austausch von Information und auch von Substanzen. Da findet ein Transport, also wie Interaktion zwischen diesen zwei Lebenssphären. Mhm. Und dann frage ich so, bin ich gestorben? Und dann sagt die Stimme nein. Und dann sucht es mich in einen Tunnel rein. Selber, weißt du, so, ich bin dann plötzlich in einem von diesen Tunnel und es sind so bunte Tunnel gewesen. Und dann verwache ich wieder in meinem Körper. Und dann sagt der Sanitäter so, Herr Benziger, wie geht's Ihnen? Und dann ich so, Sie wissen nicht, von wo ich komme. Für mich war das so real gewesen. Doch, wir wissen das. Und die sind sich, glaube ich, gewöhnt, dass man so, eben, ich kann, jetzt, weißt, ich kann dir nicht sagen, was es war. Aber ich behaupte jetzt mal, es war mehr gewesen als nur die Verarbeitung, weißt, von meiner Seele, dass ich jetzt da in dem, quasi in dem Auto bin und unterwegs. Sondern ich habe das Gefühl gehabt, ich habe etwas. Für mich war das sehr prägend gewesen, etwas zu sehen von einer Wirklichkeit, dass eben eine Interaktion stattfindet zwischen der Welt. Also
dass es schon für mich jetzt, Welten gibt, oder? Dass es einfach das gibt, was man sieht.
Ich habe jetzt einen Zugang vom Glauben. Weißt, für mich war das mega tröstlich gewesen, zu wissen, ich bin verbunden mit der anderen Welt. Und bis jetzt habe ich immer, das ist natürlich auch wieder, das ist natürlich ein biblisches Konzept, weißt, irgendwo, mit einem Jude geschwätzt, austauscht und der hat gesagt, du hast die Jakobsleiter gesehen. Und das ist für mich ist das sehr interessant gewesen.
Muss ich schnell etwas sagen, Jakobsleiter, das ist nicht jedem ein Begriff.
In der Bibel, im Alten Testament, im ersten Buch Mose, gibt es die Geschichte von Jakob und er hat einen Traum und im Traum kommt das Wort Leiter vor, auf Hebräisch und dort steigen Engel auf und ab. Also er sieht wie eben die Verbindung von Himmel und Erde. Man könnte vielleicht sagen, Kommunikationsweg. Weißt du, es gibt einen Kommunikationsweg nach oben. Mhm. Und bei mir war es jetzt eher die Strasse gewesen. Aber dann, wo der Jude mir sagt, eigentlich ist es die Wirklichkeit von dieser Connection, weißt du, von dieser Welt und dem Himmel und wir sind angeschlossen. Da habe ich natürlich mitgedacht, jetzt gerade im Alten Testament, ich habe dies geschrieben im Alten Testament, das ist mir sehr nach. Dort, aber ich habe immer gedacht, alttestamentlich, das ist eigentlich der Tempel ist das Bild von der Verbindung. Also das ist wirklich das Bild, im Tempel kommen die Menschen zusammen, um die transzendente Erfahrung zu haben und die Verbindung zum Heiligen. Und der Tempel ist wirklich der Ort, wo Mensch und Gott sich begegnet, die Interaktion stattfindet. Und dann neutestamentlich gesprochen, Kirche, also mir und ich immer kollektiv denke, ich denke dort, wo Menschen zusammenkommen und wenn wir miteinander einen Gottesdienst feiern oder eben miteinander zusammen sind, dort geschieht die Begegnung, weißt du, mit Gott. Und mit dem Transzendenten, aber dass jetzt irgendwo, dass ich die Verbindung habe und ich habe mir natürlich überlegt, auch wieder, es war eine stressige Zeit gewesen und ich bin dann gezwungen gewesen, zum ein bisschen Luft rausnehmen und hat dann natürlich müssen ein bisschen ruhig liegen.
Also hast du mich operieren und alles?
Sie haben dann ins Spital gebracht und sind meistens die besten Chirurgen in der Nähe von der Skigebiet. Und dann haben sie geröntgt und es war klar gewesen, Unterschenkelfraktur und Schiene rein tun. Die ist jetzt nicht rein, die muss jetzt endlich mal raus. Das ist eine lustige Geschichte. Ich war vor einem Monat im Spital gewesen, sind sie rausnehmen und dann sind alle Ops sind so voll gewesen, weil ich letzte Priorität hatte, haben sie mich gar nicht dran nehmen können. Okay. Aber eben, sie kommt jetzt noch raus in einem halben Jahr. Das erinnert mich durch jeden Tag noch. Die Schiene spüren, das ist eine recht grosse Schiene, fast von unterm Knie bis runter ins Fußgelenk. Die haben das perfekt gerichtet und die Schiene rein tun und Hammer. Aber eben, ich hätte müssen ruhig sein. Und ich habe mich dann schon gefragt, was ist das für eine Botschaft? Also lebst du, also wir sagen so einfach, wir wollen eigentlich unser Leben gestalten aus dem Glauben oder wenn du aus dieser Realität leben, von der Verbindung mit Gott.
Dass da mehr ist.
Aber lebst du es auch? Das ist dann für mich schon einmal Ist das eine Priorität in deinem Leben, auch immer wieder die kontemplativen, ruhigen Momente, wo du sagst, ich besinne mich auf die Kraftquellen, wo ich kann, und also wo es geschenkt ist, oder im Glauben jetzt die Ressourcen, wo es zur Verfügung steht, um eben nicht nur einfach aus eigener Kraft müssen das Leben gestalten, sondern aus der Kraft, wo es geschenkt ist.
Also würdest du jetzt sagen, das Erlebnis während der Narkose, eben ist es nicht unbedingt ein Erlebnis gewesen mit, oh, ich sterbe fast, aber gleich so ein neues Realisieren, hey, da ist eine Transzendenz, da ist eine andere Welt und ich kann direkt mit der in Verbindung treten oder mit Gott in Verbindung treten. Also hätte ich das wie nochmal neu an das erinnert, weil das war ja nicht etwas Neues gewesen für dich, oder? Als Theologe, als Pfarrer hast du ja gewusst, du kannst mit Gott in Verbindung
kommen. Ja. Und ich meine, Jesus sagt ja am Schluss, ich bin's. Weißt? Also er bringt das Bild dann von der Himmelsleiter im Johannesevangelium in der Begegnung mit dem Nathanael. Er hat das Gespräch und er sagt eigentlich, du siehst den Himmel offen. Und dann Jesus macht dich deutlich, er ist die Leiter. Also im Glauben an ihn haben wir den Zugang. Und ich habe zufälligerweise einfach weitergelesen in der Bibel, hatte ich dabei gehabt im Spital. Ich war bei dem Johannesbrief gewesen.
Auch Neues Testament.
Und Neues Testament, dort fand der erste Johannesbrief zufällig. Also es war das Buchzeichen drin, ich habe dort ein bisschen gelesen. Und dann immer, der Johannes sagt immer wieder, bleibe in mir. Und das habe ich schon, ich habe viel, dann mir Gedanken gemacht, habe viel Schmerzen gehabt in der Nacht, nicht können schlafen. Und irgendwo dir zu überlegen, ja, eben, vielleicht du predigst und es ist dein Beruf und irgendwie, aber lebst es auch, gestaltest das Leben aus dieser Beziehung raus.
Also hast du wie aus dem Erlebnis auch nochmal fest dein Leben hinterfragt, ja. Dein Sein hinterfragt.
Ja. Und
wie kann der Glauben oder die Art und Weise, wie du den Glauben lebst?
Ja, auf Priorisierung nochmal. Also ist das etwas, wo du sagst, es ist dir wichtig oder machst du es auch? Also irgendwo ist ja nicht etwas, es geht ja nicht um jetzt eine Leistung, weißt du, jetzt Hilfe, ich muss jetzt mehr beten oder so etwas, sondern es ist mehr um ein Sein. Lebe ich, bin ich in dem Bewusstsein, ich bin verbunden mit Gott und ich kann eigentlich die Lösungen nicht für ein gelingendes Leben. Ich habe die Ressourcen aus mir selber nicht, aber es ist mir geschenkt und öffne mich für das. So. Ja.
Dein Bein geht es heute, glaube ich, nicht allzu schlecht, oder?
Ja, also,
laufen kannst wieder gut. Du bist gesund soweit. Hast viel erlebt in den letzten Jahren, wo wir darüber geredet haben. Ja, viel konfrontiert worden mit der Endlichkeit. Und in all den Erlebnissen, die ich von dir gehört habe, ist immer wieder vorgekommen, eben so das Bewusstsein, hey, da gibt es eine andere Welt, das Bewusstsein, da gibt es mehr, als wir sehen. Ich möchte jetzt noch kurz darauf eingehen, du als Pfarrer, der so viele Menschen auch begleitet hast am Sterbebett. Ich habe das schon von ganz vielen gehört, die dann so sagen, hey, das ist wie so ein heiliger Moment auch, wenn jemand stirbt. Mhm. So blöd es tönt, oder? Aber eben, es wird so ein bisschen spürbar, dass einfach das, was man nicht in Wort fassen kann. Was würdest du sagen, aufgrund von all den Erlebnissen, die du selber gemacht hast oder die du gesehen hast bei anderen, was gibt es nach dem Tod? Eine andere Welt, hast du schon gesagt, aber was erwartet uns da? Was denkst du, was glaubst du?
Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich stimmt, was Jesus uns gesagt hat. Weißt du, dass er hat ja gesagt, ich bin gekommen und gegangen. Also im Johannes 14, ist ja ein Neues Testament, Johannes Evangelium, ich gegangen. Also er ist gestorben, ist für uns gestorben, auferstanden und nimmt uns mit in das hin. Also weil wir wissen, im Glauben an ihn, haben wir Perspektive auf die Auferstehung. Er sagt, ich gehe und du neue Wohnungen vorbereiten. Und das, ich denke jetzt gerade auch, so wie du so erzählt hast, ein Mann, der relativ früh dann nicht gehen musste, auch wegen Krebs von seiner Familie. Und wenn ich dürfen müssen begleiten, auch schmerzhaft war, aber er ist gegangen in dieser Zuversicht. Weißt du, irgendwie, ich gehe jetzt in die neue Wohnung. Also Sterben ist eigentlich ein Umzug. Also ich wechsle nur die Adresse und ich weiss, es geht weiter. Ich glaube, es ist der grösste Trost, den wir haben im Leben. Die Leute sagen manchmal, ja, das Christentum vertröstet einfach aufs Jenseits, weil es keine gute Lösung gibt für die Welt. Ich sage, nein, das Gegenteil. Ich glaube, effektiv das Wissen, dass einer uns vorangegangen ist, der uns eine Wohnung vorbereitet und ein Sein, das weitergeht nach dem Tod, ist, glaube ich, wirklich der grösste Trost, was es geben kann. Weil sie wissen, endlich leben, ja, ist endlich, aber nachher geht es unendlich weiter. Und das endliche Leben führt in ein Leben, das noch kommt. Denn es gibt auch Also jetzt auch, wenn man nicht so einen Zugang hat, jetzt irgendwie wahnsinnig zum Glauben oder nicht so irgendwie kirchlich sozialisiert ist, aber irgendwo zu denken, dass das auf dieser Welt ist, dass es eben einen Sinn hat. Letztlich, ich glaube, sinnstiftendes Handeln ist doch, wenn es eine Kontinuität gibt, wenn es weitergeht. Weißt du, wenn du weißt, was du in diesem Leben auch hast, dürfen sagen, also von der Liebe oder was immer du gemacht hast, dass irgendwie dass in der nächsten Welt weitergeht, dann gibt es auch einen tiefen Sinn. Also sogar der Immanuel Kant hat gesagt, in seiner Ethik, wo er sich sehr theoretisch liest, aber im zweiten Band im Prinzip von der praktischen Vernunft, er redet ja immer über Vernunft, aber die praktische Vernunft, sagt er, letztlich macht ethisches Handeln nur den Sinn, wenn es Gott gibt, die Unsterblichkeit von der Seele und auch ewige Konsequenzen, ein Stück weit. Das weisst irgendwie, weil sonst könnte man ja sagen, ja, lass uns essen und trinken, man sind wir tot, was bringt's? Oder so what? Was soll das Leben? Ich geniesse es einfach da, fertig.
Kannst du ganz kurz Immanuel Kant werden?
Er war ein Philosoph, der Immanuel Kant, und ein Aufklärer. Also wo immer am Sonntagmorgen ist er mit seinem Hund extra mit den Kirchgängern mit und hat dann rechts um die Kerze um die Kilo rumgelaufen, also quasi zum zeigen, ich brauche das nicht. Wisst ihr, ich so ein typische Aufklärung, ich habe Vernunft, aber trotzdem sogar er, darum finde ich es so interessant, sogar er sagt, wenn man es zu Ende denkt, dann ist die Perspektive von der Ewigkeit, hilft es eigentlich zum Endlichleben. Also die Unendlichkeit bricht rein in die Endlichkeit. Und eben sogar er geht am Schluss, sagt er, wir brauchen christliche Werte. Ich glaube, das spüren wir auch, je mehr es unsere Gesellschaft dann christlich wird, irgendwie, dass es uns jetzt gehabt hat, die letzten Hunderte von Jahren sind ein Grundwert unserer christlichen Ethik basiert eigentlich auf dem, dass es eben sich lohnt, auch bewusst das Leben zu gestalten, nicht nur für sich, nicht nur egoistisch, sondern auch für andere im Dienst von anderen. Das finde ich impliziert das alles, die Hoffnung, dass es weitergeht, auch irgendwie das Wissen, es lohnt sich.
Also die Hoffnung eben kann einem ja mega einen Trost geben, gerade wenn man vielleicht schwer krank ist oder so, aber Angst vor dem Übergehen in die andere Welt, vor dem Sterben, nimmt es ja vielleicht nicht unbedingt, oder?
Nein. Ich meine auch Elisabeth Kübler-Ross, wo ja die Sterbenforscherin war und in alle Phasen alles so genau erforscht hat, sie selber ist überhaupt nicht einfach gestorben. Und das habe ich auch erlebt, manchmal die Leute, die denkst, die sterben dann einfach, sind nicht einfach gestorben und andere sind ganz einfach übergegangen. Ich glaube, wirklich wie eine Geburt, also wir haben vier Kinder und jede Geburt war anders gewesen. Einige sehr schwierig, also wir haben wirklich sehr schwierige Geburten erlebt. Und dann habe ich auch gedacht, schon das Reinkommen in die Welt ist herausfordernd. Und ich stelle mir es so vor wie eine Geburt, es ist ein Prozess und es sind Phasen und so wie die Geburtswehe, es ist dann auch das Übergehen. Eben, und zum Teil nicht einfach. Ich denke, das ist ein Respekt, muss bleiben, man weiß es, aber irgendwo ist es tröstlich. Was ich glaube, was mich tröstet hat bei dem, was ich sehe, bei mir und bei anderen, dass es wie einen Weg gibt, weißt du, dass der Vorhang wird dann dünn und dann gibt es ein Übergehen und offensichtlich, wir sind beide noch nicht da gewesen, aber auch die zurückkommen, die irgendwie so Nahtoderfahrungen machen, sagen dir, weißt du, dass es den Weg gibt und dass es weitergeht. Das ist das Baby im Mutterleib, kann sich auch nicht vorstellen, wie ist es, dann rauskommen in die andere Wirklichkeit, ich bin dann nicht mehr angeschlossen, dann abzuschlafen, was auch immer, das macht sich ein Baby die Gedanken nicht. Und so ist
es bei uns
ja auch, wir sind so, wir wissen ja nicht, wie es denn ist, aber es gibt einen Weg. Und vor allem Jesus ist schon gegangen und er geht mit uns, das ist, glaube ich, schon ein tröstlicher Gedanke.
Also ist es auch für dich persönlich etwas, was dich auch durchträgt, wenn du das denkst, dass du auch mal musst gehen musst?
Ja, total, genau. Er sagt, du verstehst uns das Leben. Und er sagt ja so schön, wenn er an mich glaubt, dann habt ihr schon das ewige Leben, selbst wenn wir sterben. Und irgendwo so die Zuversicht. Wir sind schon verbunden mit der Quelle vom Leben und wie auch immer, aber er wird uns übernehmen. Und also für mich ist das ein realer Trost. Ja. Ich denke immer, selbst wenn es nicht stimmen würde, ich glaube, die Verzeihung stimmt, aber selbst wenn es nicht so wäre, hätte ich trotzdem das bessere Leben jetzt auf dieser Welt, weil ich die Hoffnung habe.
Wo dich eben im Alltag irgendwo dreht.
Genau. Das ist genau endlich Leben. Hast du das Leben, ja. Also mit Rösten, das ist unglaublich.
Thomas, ich habe es mega spannend gefunden, mit dir in dein Leben einzutauchen und die Gedanken zu wälzen über Leben und Tod, über die Endlichkeit. Danke vielmals, bist du da gewesen.
Danke fürs Gespräch, dass du da so spannende Sachen rausgekützelt hast.
Sehr gerne und alles Gute dir.
Dir auch.
Du hast es beim Hören wahrscheinlich auch gemerkt. Der Thomas Benziger ist leidenschaftlicher Theologe. Er liebt es einfach, sich Gedanken über die Bibel und den Glauben zu machen. Und das macht er auch alle paar Wochen im Podcast 11 Minuten Bibel von ERF Medien. Dort ist er auch mit seiner Frau Katharina Gast. Und ich höre diesen Podcast sehr gern, weil ich so in 11 Minuten wertvolle Impulse zu der Bibel bekomme, alltagsnäher und überhaupt nicht abgehoben. Wenn du auch mal reinhören willst, ich habe dir den Link zum Podcast in den Shownotes parat gemacht. Und dort findest du übrigens auch den Link zum «Endlich Leben» finanziell unterstützen. ERF Medien, wo der und auch viele andere Podcasts produziert, lebt nämlich von Spenden. Und falls du gerne einen Batzen willst geben, dann geht das am einfachsten, wenn du den Link anklickst. Danke vielmals. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Evelyn Gutknecht.
«Endlich Leben», ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.